Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von eurem Lieblingsreisepodcast. Und es ist so schade, dass wir nicht aufnehmen mit Video und das nicht zeigen, weil ihr würdet uns hier sehen mit einem I Love Prague T-Shirt, mit einem Bierhut, wo I Love Prague draufsteht, mit Budweiser Merchandise. Anni und ich haben uns ein Tattoo stechen lassen von Prag. Können wir euch leider jetzt alles nicht zeigen. Aber schön war es, oder?
Ja, es war schön. Liebe Hörende Hörer, Sven hat mich hier auf meiner großen Europa-Rundreise in Prag besucht. Danke, Sven. War gut, dich zu sehen. Wir haben so einiges erlebt, oder? Wie geht's deinem Magen?
Natürlich geht's meinem Magen besser, weil ich ja die Hausmittelchen kenne, die wirklich helfen.
Mittelchen. Ich glaube, wir sollten unseren Hörern und Hörern die Geschichte deines verdorbenen Magens nicht vorenthalten. Lag es in den 1,3 Kilogramm Fleisch, die du am Freitagabend zu dir genommen hast, oder?
Es wäre zu einfach, wenn es daran liegen würde. Es lag wahrscheinlich nur an diesen 100 Gramm Beef Tartar, was ich ja, zum Frühstück mir bestellt hatte. Aber ich nehme an, dass es eher daran lag.
Das kann gut sein. Sven, so ist das halt mit dir. Ne? Du bestellst ja auch an dem Straßenstrand, wo es Cocktails gibt, auch extra Eiswürfel, ne? In Burkina Faso oder in Laos am Straßenrand. Tja, ja. So kann es kommen. Wobei
Ich vertraue noch den Leuten.
Das ist schön. Wir sollten unseren Hörern und Hörern auch nicht die Geschichte deines Hausmittelchens vorenthalten. Also ich muss ja sagen, ich war sehr erstaunt. Du riefst mich an, ne, hier bei uns im Hotel. Du sagtest, ja, mir geht's nicht so gut. Ich brauche vielleicht noch ein bisschen Zeit. Ich habe ein bisschen Magenprobleme. Und ich bin dann losgezogen.
Ich habe keinen Hunger. Genau. Also ich kann mir gerade nicht vorstellen, was zu essen.
Nachdem ich einen Tisch in einem sehr schicken Restaurant für uns reserviert hatte.
Das stimmt. Ja. Ich mich aber auch gefreut habe.
Mhm. Naja. Ich bin dann losgetigert, um dir etwas Linderndes in der Apotheke oder in einem Drogeriemarkt zu besorgen.
Ja, du hast die Billigversion genutzt und bist in DM gegangen und nicht in die Apotheke, die auch offen war.
Die habe ich nicht gesehen.
Die war daneben.
Habe ich nicht gesehen. Ich war beim DM und ich habe dem lieben Sven ein paar Mittelchen besorgt. Komme dann ins Hotel zurück und rufe Sven auf seinem Zimmer an und sage, Sven, ich habe dir ein Mittelchen oder zwei oder drei besorgt für deinen Magen. Und da sagt er zu mir, ja, komm runter, ich bin in der Bar. Und dann komme ich runter in die Bar und da sitzt du da mit einem Meter Bier vor dir. Mit dem Hinweis, dein Vater, was hat dir dein Vater erzählt über Bier und verdorbenen Magen?
Bier beruhigt den Magen. Bier beruhigt den Magen. Das ist das, was mir beigebracht worden ist, als ich ein Kind war. Ja, und es hat doch geholfen. Und ja. Also, warte, es war jetzt kein Meter Bier, ne, sondern es waren vier Biere. Es war so eine Probeding, die man halt in Prag machen kann. Und es war ein Geschenk. Das wurde mir geschenkt. Soll ich Nein sagen?
Ja.
Und ich wusste ja, Bier hilft.
Und die steht Geschichte ja auch auf jedem T-Shirt, ne? Das Bier hilft.
Ich lese auch immer wieder im Internet. Bier hilft. Ja. Bier ist die Lösung für alles. Das ist, liest man ja immer wieder. Die Sache hatte aber ein Happy End. Wir waren letztendlich dann doch, wir hatten dann den Tisch eigentlich abgesagt. In diesem schönen Restaurant, wo wir waren. Aber ich habe mich dann doch aufgerafft. Und wir sind dann doch dort essen gegangen.
Und
ich zwar nur mit einer kleinen Hühnersuppe, aber dein Drei-Gänge-Menü sah köstlich aus.
Ja, und wir haben tatsächlich den Tisch noch bekommen, den ich eine halbe Stunde vorher sozusagen storniert hatte. Der war dann noch frei für uns. So. Ein echter Glücksgriff.
Ja.
Aber ich hoffe, es geht deinem Magen besser.
Ich bereue nichts. Nee, alles wieder gut.
Alles wieder gut, wunderbar. Hast dann auf dem Weg nach Hause noch ein, zwei Bierchen getrunken und dann ging das alles schon, ne?
Aber meine Lust nach Beef Tartar, was ich eigentlich habe, es gibt so lecker Beef Tartar, ne? Also es gibt da wirklich so gute Varianten. Ist jetzt so ein bisschen gone. Also die nächsten Tage brauche ich es jetzt erstmal nicht.
Na gut, wenn, dann hast du ja immer noch
die Mittelchen, die ich dir nicht bestellt.
Hast du ja immer noch die Mittelchen, die ich dir besorgt habe, die du nicht angefasst hast, weil es gibt ja Bier.
Ich habe alle Ingwer-Shots getrunken.
Sehr schön.
Das andere war aber ekelhaft. Das andere war, das war, naja. Da habe ich einzeln davon gegessen.
Beschwer dich nur, du undankbares Ding, du Stück. Na gut.
So, ich hoffe, dass irgendjemand hört das noch. Ich hoffe, es haben nicht alle vorgespult oder ausgeschaltet. Wegen dieser spannenden Geschichte aus Prag.
Letzte Frage noch, bevor wir unseren Gast begrüßen.
Warte. Schreibt ihr mal bitte schickt uns eine Nachricht auf Instagram, was ihr davon haltet.
Wovon?
Bier beruhigt den Magen? Ja, nein.
Sven.
Wie haltet ihr das?
Wenn ihr Magenprobleme habt. Jeder Mensch weiß, dass Bier den Magen nicht beruhigt. Ich habe es doch noch gegoogelt am Samstag, um es dir zu zeigen.
ChatGPT lügt ja auch viel.
Ach stimmt, das war ChatGPT, genau. Lügenpresse.
Du Sven, siehst aus.
Letzte Frage, bevor wir unseren Gast begrüßen. Meinst du, die Reisebranche ist daran interessiert, was wir von der Senkung, der Luftverkehrssteuer halten?
Nein, kommen wir zu unserem Gast.
Sehr schön.
Soll ich jetzt lügen oder was? Ich glaube, das wurde schon rauf und runter diskutiert.
Ich glaube auch.
Es wird aber definitiv, also ne, vielleicht schockt das Deutschland, es wird nicht alle Probleme in Deutschland lösen, nur weil jetzt Fliegen 10 Euro günstiger wird. Ich will es nur mal gesagt haben. Das will ich vielleicht sagen.
Du verdirbst unseren Hörerinnen und Hörern die Woche.
Wahrscheinlich.
Lass uns über unseren Gast reden. Der ist Naturreiseleiter, Wildlife-Fotograf und Produktdesigner für hochwertige Natur- und Fotoreisen. Er entwickelt neue Touren, testet Reiseabläufe direkt vor Ort und begleitet Expeditionen in die spektakulärsten Wildnisgebiete der Welt. Ja, ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist und ich freue mich auf Paul Stoll.
Viel Spaß!
Hin und weg.
Der Reisepodcast.
Mit Sven Meyer und Andi Jans.
Lieber Paul, ich freue mich sehr, dass du ja endlich mal bei uns zu Gast im Podcast bist. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, ich freue mich auch, dass es jetzt nochmal klappt, so vor eurem quasi baldigen, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, Ende.
Ja, wir kommen ja wieder, ja. Nur ein bisschen anders. Also,
bin mal gespannt, wie der Phönix aussieht, der dann da aus der Asche empor flattert.
Schmutzig.
Im Moment setzt
oder wird es ein Geier sein?
Ja, so ein zerfledderter, schmutziger Geier. Dem fehlt auch so der halbe Schnabel.
Ne, es gibt ja auch Schmutzgeier. Vielleicht wäre das ja was.
Neues Logo. Wir basteln am neuen Logo.
Ich möchte als Schmutzgeier wiedergeboren werden.
Sehr schön. Jetzt haben wir die Hörerinnen und Hörer verkrault, die wirklich einen ernsthaften Tourismus-Podcast erwartet haben.
Nee, die haben wir seit der allerersten Folge schon vergrault, die wir interessanterweise mit deinem ehrenwerten Vater aufgenommen haben. Die allererste Folge von Hin und Weg. Ja. Und bis heute eine unserer Top 10 meistgehörten
Top
Folgen.
Top 5.
Immer noch Top 5.
Ja.
Top 5. Die wird jetzt noch wirklich stark gehört. Ich glaube, Persönlichkeit, aber ich glaube, gerade der Inhalt und wofür Travel to Nature auch steht, das ist schon echt krass, dass diese Folge, ich überlege, wir haben Johann Lafer, Wolfgang Kubicki, also,
ne?
Aber
Rainer Stoll. Geschlagen.
Ja, Rainer Stoll, ja.
Zum Thema Wahnsinn. Nachhaltigkeit.
Es ist ja auch ein wichtiges Thema, das uns gerade im Tourismus auch bewegt.
Aber lass mich, also viele Menschen, vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer, also nimmst du mir nicht persönlich, aber die kennen deinen Vater. Du bist jetzt so ein bisschen, also du bist aus dem Schatten herausgetreten, wurdest ja auch offiziell angekündigt vor einigen Wochen, wo er dann auch über die Presse verkündet hat, nee, ich bin jetzt weg und jetzt macht es Paul. Paul, wer bist du? Magst du dich uns und unseren Hörerinnen und Hörern einmal vorstellen, bitte?
Ja, wer bin ich eigentlich?
Genau.
Also, ich bin der Sohn von Rainer Stoll, dem Gründer von Travel to Nature. Arbeite seitdem ich 19 Jahre alt bin als Flugbegleiter. Das ist der Job, den ich bis jetzt immer durchgezogen habe. Hatte zwischenzeitlich noch ein paar Ausflüge. Ich habe mal während der Corona-Phase ein Hotel im Schwarzwald übernommen oder besser gesagt ein Airbnb, habe mich daran mal versucht, das hat auch ganz Spaß gemacht, habe dann allerdings gemerkt, dass wenn man sich für eine Leitung einer Firma entscheidet, dass es quasi auch so ein bisschen ist wie, ja, mit jemandem verheiratet zu sein oder ja, ich weiß nicht. Und das war mir einfach nicht genug Freiheit und deswegen habe ich mich dann doch dazu entschieden, dieses Hotel abzugeben.
Wie lange hast du das gemacht?
3 Jahre.
Drei Jahre. Okay.
Jahre. Das lief auch gut.
Trotz Pandemie.
Halt in dem trotz, gerade wegen Pandemie.
Okay.
Das war wieder so eine typische Aktion von uns. Es war kompletter Shutdown und ich habe immer gesagt, ich will mein eigenes Hotel in Deutschland haben. Aha. Wir haben ja schon in Costa Rica 2.
Genau.
Und fand die Vorstellung eigentlich sehr romantisch und dann hat es wegen der Pandemie ein Hotel pleite gegangen in Münstertal, das ist in Süddeutschland und ein Bekannter von uns hat es gekauft und wie das dann halt so kommt, der hat dann beim Stammtisch gesagt, er hat ein Hotel, mein Vater hat es mitbekommen und hat gesagt, ah ja, mein Sohn, der wird gern Hotel leiten und ja, so hat sich das dann halt ergeben und dann habe ich während der Corona-Phase ein Hotel gepachtet. Es war allerdings auch ganz cool, weil ich sag mal so, ein bisschen überspitzt. Jetzt die Corona-Pandemie hat ja uns auch einige Zeit lang schöne Ausreden gegeben, zu sagen, dass das und das nicht läuft. Ne? Also ich meine, wir konnten super gut starten. Room Service habe ich von Anfang an dann gesagt, ja, das geht nicht, das kann man jetzt wegen Corona auch nicht machen. Hab das dann auch so beibehalten und es hat uns auch in vieler Hinsicht tatsächlich geholfen und als allererstes wurde ja auch dann wieder Deutschland für den Tourismus freigegeben und sobald das frei war, war das halt auch bumsvoll. Aha. Und ja, die ursprüngliche Idee war auf dem anliegenden Grundstück von diesem Hotel, war noch so ein Hektar groß, da wollte ich ursprünglich eine Lodge hinbauen, aber ja, das hätte von der Genehmigung her noch ewig gedauert, zumal das dann auch noch sich rausgestellt hat, dass das ziemlich kompliziert ist mit den, ach Gott, mit den ganzen Naturthemen und okay. Ja, habe ich mich dazu entschieden, doch wieder mehr in der Firma für Marketing zuständig zu sein und ich leite jetzt auch seit 2 Jahren auch selber Reisen und da gehe ich halt drin auf. Ne? Das erlaubt mir dann eine gewisse Freiheit, die ich sehr genieße. Jetzt zum Beispiel auch, jetzt kann ich in Buenos Aires sein. Und ja, es ist halt momentan perfekt zu meinem Lifestyle passend.
Und das heißt, reden wir gleich drüber. Aber jetzt mal ehrlich, also da kam ja die Pressemitteilung von deinem Vater raus, wo er sagt, ich halte mich gerade zurück oder ich trete jetzt wirklich zurück und lass meine Kinder machen.
Ja.
Wie kannst du es sagen? Sei ehrlich.
Ja.
Noch einmal in der Woche an und sagt, hey. Wie läuft's und mach's doch.
Da musst du da müsst ihr mal meine Schwester einladen oder noch wichtiger, den Freund meiner Schwester, den Tobias. Der leitet nämlich die Geschicke von Travel to Nature. Macht das in meinen Augen auch sehr, sehr gut. Und natürlich, ich meine, da brauchen wir uns jetzt nichts vormachen. Wenn man jetzt so lange eine Firma leitet, natürlich will man dann noch am Anfang ein bisschen gucken, wie funktioniert jetzt da die Übergabe. Aber inzwischen wird es jetzt dann auch doch immer besser und der Rücktritt, jetzt hat er ja nochmal einen Rücktritt gemacht,
ja,
der
genau,
Rücktritt
ja.
Vom Rücktritt vom Rücktritt, aber jetzt ist es dann wirklich, das ist glaube ich eine gute Übergabe.
Endgültig. Du hast eben schon erzählt, du bist Flugbegleiter, das läuft irgendwie immer weiter nebenbei, dadurch kommst du auch viel rum. Aber du hast ja im Unternehmen auch eine Rolle. Also du scoutest, du leitest auch Reisen. Ich kenne dich ja natürlich von deinem Vater. Deinen Vater kenne ich auch schon eine ganze Weile, Sven noch viel länger. Aber ich kenne dich vor allem auch. Bist du ein Hörer von uns?
Will ich?
Klang gerade so auch.
Ja,
ganz genau. Aber ich bin ein totaler Fan, das siehst du auch, weil ich auch immer kommentiere und ich bin sicher nicht der Einzige, aber ich bin ein totaler Fan von deinem Instagram-Kanal, wo du halt sehr, sehr cool deine ganzen Scouting-Touren auch dokumentierst. Ja. Gerade vor kurzem wieder Glücksgriff, du warst im Pantanal in Brasilien unterwegs und hast Jaguare bei der Paarung gefilmt.
Ja, und, ja das war herrlich. In der Pole Position.
Ganz genau. Und der Schmutzgeier an mir, ne, ich habe dir gleich geschrieben, habe ich gesagt, ja, wir müssen Paul unbedingt mal. Aber erzähl mal ein bisschen über deine Rolle im Unternehmen. Welchen Teil machst du für dich? Du bist ja auch echter Naturfan und welcher Teil da ist fürs Unternehmen? Und wenn du solche Touren machst, was kommt dann am Ende dabei raus? Also für dich
und
auch fürs Unternehmen. Ja?
Am Ende kommen coole Gruppenreisen dabei raus, die tatsächlich hauptsächlich, ich sage jetzt mal zu 95% Naturreisen sind. Und wenn ich manche Sachen nicht ganz so fix anfasse bei Naturreisen, da bin ich dann schon ziemlich penibel. Ne? Also da geht es mir dann darum.
Darf ich mal ganz kurz unterbrechen, bevor wir einfach so, also bevor wir diesen Begriff so jetzt einfach mal so hinnehmen, Naturreisen und so weiter, kannst du uns und unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären, was eine Naturreise ist, wie ihr sie versteht?
Ja, also eine gute Naturreise. Bei einer guten Naturreise, da geht es um Naturmomente, weil wenn man jetzt eine Kulturreise macht, da besucht man einen Tempel und ein Tempel, der läuft niemals weg, der steht immer da und dann kann man das alles perfekt planen. Ne? Ich gehe jetzt dorthin um 15 Uhr, am Nachmittag gibt es dann Tee und abends noch eine Tanzveranstaltung, das kannst du bei einer Naturreise einfach nicht. Und eine Naturreise ist so, ja, zum Beispiel Indien. Ne? Indien hat über 50 Tiger Reserves und das ändert sich aber auch jedes Jahr wieder, die Sichtungen sind. Also ich kann dieses Jahr nach Tadoba gehen, habe wunderbare Tigerbeobachtungen und im nächsten Jahr hat die Nationalparkverwaltung wieder neue Regeln auferlegt und die Sichtungen sind wieder komplett runtergegangen. Und genauso ist es auch mit den Naturguides. Also für mich ist das Wichtigste bei einer guten Naturreise, dass sie nicht die Hotels, also ich meine, man sollte jetzt nicht unbedingt schimmeln, wenn man jetzt im Bett liegt, aber das ist mir auch schon passiert. Aber ein guter Guide macht 70% von einer guten Naturreise aus und natürlich auch der Reiseleiter, der da mitkommt. Und ja, das ist mir eben wichtig.
Was macht einen guten Guide aus bei Naturreisen? Also du sagst, der macht 70%. Was muss der für Voraussetzungen mitbringen? Das scheinen ja nochmal ganz andere Anforderungen zu sein als, ich weiß nicht, China Tours hatte früher die Busreise von Hamburg nach Shanghai. Das waren wieder ganz andere Anforderungen. Was ist wichtig bei Naturreisen?
Also zuallererst, das ist die Passion. Die sollen selber Bock drauf haben, die Tiere zu sehen. Das soll nicht ein einfacher Job sein. Ich hocke mit dem Jeep hinten drin und gucke halt, dass uns jetzt ein Tiger direkt vor den Weg läuft. Nein, die müssen diese Passion haben. Die brauchen dann auch die Skills. Ne? Also es ist nicht einfach. Ne? Du musst die Natur richtig lesen können. Du musst Fährten lesen können, Geräusche wahrnehmen. Du musst die einzelnen Tierindividuen auch kennen. Ne? Also wenn ich jetzt den Tiger hier habe, dann weiß ich genau, oder manche Guides wissen dann, der wird jetzt dann mit hoher Wahrscheinlichkeit hier auftauchen oder dort und kann es jetzt eine Jagdszene geben. Solche Sachen. Und das hast du einfach bei den wenigsten Guides. Und deswegen ist es mir halt eben ganz wichtig, dass ich dann vor Ort bin und die dann auch kennenlernen. Und ja, das macht so einen richtig guten Guide dann vor Ort auch aus.
Und was macht eine Naturreise noch aus? Also was ist noch dabei? Sven hatte dich eben unterbrochen.
Gut. Ja, sorry.
Die Orte sind ganz wichtig. Also du kannst zum Beispiel ein tolles Hotel haben, aber wenn du dann eine Stunde zum Nationalparkgate fährst und erst nach Sonnenaufgang dann in den Nationalpark reinfährst und dann diese Stimmung gar nicht mehr mitbekommst, das ist dann halt auch verlorene Zeit bei einer Naturreise. Ne? Und das sind dann auch die Reiseteilnehmer gefragt, dass du quasi schon dieses Commitment hast. Gerade bei Gruppenreisen ist es mega wichtig, dass ich die vorher auch brief, die Reiseteilnehmer, ja, das ist eine Naturreise, das ist jetzt kein Urlaub, wir müssen früh aufstehen und wir müssen unser Glück auch ein bisschen auf die Sprünge helfen, aber dann kannst du halt wieder tolle Möglichkeiten haben. Und wenn ich so eine Reise leite, du stehst natürlich schon als Reiseleiter auch immer ein bisschen unter Strom, weil man will ja auch den Gästen was bieten, ne? Und manchmal kommt halt der Tiger nicht aus dem Gebüsch, aber dafür hast du dann wieder eine Eule oder irgendein anderes Tier. Und ja, wenn man das alles wertschätzen kann und wenn du dann auch einen Guide hast, der dir das alles zeigen kann und vielleicht auch ein bisschen was erklären kann, das ist halt dann schon, und das macht dann halt diese Naturreise aus, Naturmomente.
Du hast gerade gesagt, dann kommt der Tiger nicht, aber dann kommt vielleicht eine Eule. Mal ganz ehrlich, kann man damit einen Gast, also wirklich jetzt mal ernsthaft, bisschen überspitzt gesagt, kann man einen Naturreisegast, der für einen Tiger nach Indien reist, der dann in Anführungsstrichen nur eine Eule sieht, reicht das?
Ich würde mir diesen Gast wünschen.
Kann das reichen?
Naja, also es kann reichen. Aber machen wir uns mal nichts vor, es geht mir genauso. Wenn ich irgendwo hin will, dann will ich das Tier auch sehen. Ich will, also zumindest, man muss alles versucht haben. Und es ist jetzt zum Glück noch nie vorgekommen, dass wir nicht, dass wir gar keine Sichtungen hatten. Es kam schon vor, dass wir bei einer Reise, die hat 2 Wochen gedauert, jetzt wirklich nicht unbedingt die besten Tigersichtungen hatten, dafür wieder andere schöne Leopard. Aber ja, du hast da schon recht. Also, und wie gesagt, ich habe jetzt zum Beispiel für nächstes Jahr habe ich 2 Reisen aufgelegt. Das ist eine Tiger-Fotoreise. Da nehme ich maximal 4 Personen mit und pro Jeep habe ich nur 2 Fotografen drin. Und wir sind wirklich nur in 2 Nationalparks, also in Tadoba und in Penge. Es sind schöne Parks, aber es gibt noch schönere Nationalparks. Aber dort wirklich geht's nur um den Tiger. Die Tour hatte ich nach 2 Monaten ausverkauft und ich habe jetzt eine andere richtig schöne Tour. Wildes Indien heißt die, mit 4 total unterschiedlichen Nationalparks, wo wir auch mit hoher Wahrscheinlichkeit Tiger sehen werden. Und da tut sich schon wieder ein bisschen schwieriger, die Tiger zu sehen. Also es ist schon dieses Thema Tiger und Fotos, das ist, was momentan sehr gefragt ist. Deswegen bin ich jetzt auch ins Pantanal, um dort zu scouten für Jaguar-Touren. Und da war es unglaublich. Da hatte ich in 3 Tagen 17 Jaguar-Sichtungen. Ich kann es selber noch gar nicht glauben. Da wird es dann auch bald Touren geben. Aber ja, wie gesagt, mir ist es sehr wichtig, dass man auch die Natur als Ganzes trotz alledem wahrnimmt. Und ich sage immer, jedes Motiv ist es wert, anzuhalten und zu fotografieren.
Du bist zwar noch sehr jung, aber du hast das ja, ne, von Kindesbeinen auf irgendwie alles mitbekommen. Und ich kenne ja auch schon Fotos, wo du noch als kleiner Junge da irgendwie mit bei diesen Reisen warst. Hast du irgendwie eine Veränderung bei diesen Reisen festgestellt? Okay, vielleicht kann es sein, dass ich ja auch viel im Marketing unterwegs bin und auf Social Media und sowas, gehört halt zu meinem Job dazu, dass es wirklich so eine Instagramisierung gibt. Also man reist vielleicht auch nur noch für ein Instagram-Foto, auch wenn man gar kein Social-Media-Influencer, Content-Creator, nennen sie sich ja gerne, ist, dass man trotzdem irgendwie, ich brauche ein perfektes Foto für mich, was ich irgendwie online stellen kann und der Rest ist mir eigentlich fast egal.
Ja, habe ich. Ich sage mal so, der Mensch, der ist Jäger und Sammler. Und ja, wenn du jetzt mal guckst auf Safaris, ne? Das ist unglaublich, wenn ich das sehe, was die Reiseteilnehmer für Kameras haben, ne? Und die machen das nur auf ihren Touren, fotografieren manchmal im Automatikmodus mit ihren 10.000 € Kameras. Aber wir sind und bleiben Jäger und es macht halt auch einfach Spaß, den richtigen Moment festzuhalten. Mir macht es auch super viel Spaß. Ich würde in meinem, wirklich, glaub's mir, ich würde, wenn ich vielleicht mal 60 bin, mein Traum wäre es, eine Safari mitzumachen. Ich habe letztens in Indien auch, kam mir ein Auto entgegen mit einer Frau und die hatte kein Handy in der Hand, die hatte diesen Jeep komplett für sich allein, die hat das einfach nur genossen. Und wenn ich dann irgendwann mal an diesem Punkt wäre, das wäre halt toll, weil im Grunde reisen wir ja für die Erlebnisse und nicht, um es irgendwie, ja, groß Kunst zu tun. Manchmal meistens.
Genau,
auch
und
gern.
Ich denke, das hat sich so ein bisschen verändert. Das hat sich so ein bisschen, ja, ist fast wichtiger, was ich zu Hause vorzeigen kann und was ich zeigen kann, wo ich überall war und auch gar nicht mehr das Foto von, ich sag jetzt irgendwas, dem Löwen oder dem Tiger, sondern ein Selfie mit mir und dem Löwen und dem Tiger.
Ja. Es gibt jetzt, glaube ich, auch diese Bewegung, ne? Selfies mit Tieren irgendwie. Das ist jetzt zum Beispiel, das hat mir der Rainer jetzt letztens erzählt, das ist in Costa Rica jetzt wohl ganz groß. Mir gerade aufgefallen, dass ich noch auf meinem WhatsApp-Profilbild ein Selfie mit einem Grizzly-Bären habe.
Oh, wow.
ja. Sollte ich vielleicht auch mal aus... Ja, aber das war jetzt auch wieder wirklich... der ist auf uns zugelaufen. Also wir sind jetzt nicht zu dem Grizzly-Bären, der ist am Strand.
Du konntest nichts dafür.
Ja, oder ist es ein Selfie? Ja.
Ich hab sie gerade, ja.
Ah, siehst du, ich wurde fotografiert mit dem Bären im Hintergrund.
Okay, wow, cool.
Also das geht
ja.
Nee,
ich hab gedacht,
aber
das war
ja,
eine
es ist schade.
Ich dachte, das wäre KI, ja.
Na. Nee, aber du hast schon recht. Es ist eine traurige Entwicklung, diese Instagramisierung. Ich bewundere Leute, die kein Instagram benutzen. Und ich brauche es teilweise schon für meinen Job auch.
Ja, klar.
Aber ja, das ist halt, wie es heutzutage läuft. Aber einige Orte, die nenne ich nicht bei Instagram. Die möchte ich geheim halten.
Oh, cool.
Du hast jetzt gesagt, deine Jobs, Plural, okay, Flugbegleiter, das packen wir mal mit an der Seite, bist sozusagen Tour-Scout und Reiseleiter, Produktmanager, Designer, wie man es nennen will. Aber du fotografierst ja auch, ne? Siehst du das auch als Teil deines Jobs? Du hast Marketing erwähnt.
Ich sag immer, also die Leute denken immer, ich wäre Fotograf. Ich habe eine gute Kamera, ich weiß, wie man im manuellen Modus und blablabla fotografiert, aber heutzutage nennen sich ja die Hälfte aller Menschen Fotografen, die eine gute Kamera haben. Und da muss ich jetzt mal sagen, ich bin kein Fotograf. Ich bin, wenn dann, Amateurfotograf. Und Fotografie, das ist ein Handwerk, das man studiert, das man lernt. Also richtig gute Fotografen, die lernen das ewig. Und da gehört schon sehr, sehr viel Know-how dazu. Also ich habe das mal gemerkt, als ich mit meinem Kumpel Sven Herd, der leitet selber ein paar schöne Fotoreisen, als ich mit dem unterwegs war, was der ihn dann nochmal so alles beibringt. Und ich gedacht habe, wow, das ist schon unglaublich. Und ja, vielleicht bin ich ein Stück weit Autodidakt, aber natürlich, es ist unglaublich hilfreich, wenn man etliche eigene Fotos hat, die man dann für Marketingzwecke nehmen kann, ne? Für die Website und für Kataloge, da reichen die schon alle mal und für Instagram. Aber Fotograf würde ich mich jetzt nicht nennen. Günstiger, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, nee, das ist schon toll.
Ich weiß noch, ich war, also ich glaube, ich habe die Geschichte auch bei der allerersten Folge erzählt von Hin und Weg. Mit meiner damaligen Freundin in Costa Rica hatte uns Rainer organisiert. Und dann waren wir einer der ersten, die im La Tigra waren und dort einen Baum gepflanzt haben. Und dieses Foto war jahrelang auf eurer Webseite, wie ich und meine Ex damals da diesen Baum gepflanzt haben.
Schön. Habt ihr den nochmal besucht?
Leider nicht, aber Rainer hat mir gesagt, es ist jetzt ein richtiger Wald geworden. Also das ist, da würde man diesen einen Baum jetzt gar nicht mehr finden.
So alt ist Sven. Oh.
Neuer Amazonas.
Ja. Das war völlig, lag alles brach. Da stand nur ein Baum und das war seiner.
Ja, ich habe angefangen. Cool.
Ja,
nein, war auch sehr schön.
Ja, wir haben jetzt tatsächlich für alle unsere Mitarbeiter, die jemals für Travel to Nature und Building Tours auch gearbeitet haben, da hat jeder seinen eigenen Baum. Nicht unbedingt, dass sie es selber gepflanzt haben, aber wir hatten noch ein Stück Wald übrig und da hängt jetzt überall ein Namensschild mit dem Mitarbeiter. Das finde ich eigentlich auch eine super schöne Würdigung, wenn man da dann durchläuft und kann da so seinen Namen entdecken.
Ja, cool.
Eine Sache.
Ich glaube, wir dürfen sagen, dass du gerade in Argentinien bist, oder?
Ich habe keinen gelben Zettel, ja.
Ja, kein Geheimnis. Wenn ich so, man sieht ein bisschen von dem Hintergrund, wo du gerade lebst. Das sieht jetzt nicht so aus wie bei Andi, wo ich auch weiß, dass er sich gerade im Hotelzimmer befindet. Das sieht schon irgendwie so aus, dass du länger in Buenos Aires oder in Argentinien leben möchtest oder schon lebst. Was machst du gerade da?
Momentan bin ich in einem Airbnb. Das habe ich mir für zwei Wochen gemietet. Ich war jetzt zwei Wochen davor in Chile und noch die anderen zwei Wochen davor in Brasilien, im Pantanal. Und ja, das ist so ein bisschen dieser Lifestyle, den ich jetzt gerade genieße, dass ich durch meinen Nebenjob da als Flugbegleiter sehr günstig fliegen kann. Mhm. Und dadurch, dass ich in Deutschland keine eigene Wohnung habe, dann miete ich mir halt im Ausland Airbnbs und arbeite von dort aus. Und ja, deswegen kann ich es mir
also jetzt auch... Also du bist jetzt aber nicht als Flugbegleiter da, oder?
Nö, aber ich nutze natürlich die vergünstigten Tickets, um hierher zu fliegen.
Ja, verstehe. Ja. Ich will nochmal auf diese Jaguar-Geschichte zurückkommen, die du da erlebt hast im Pantanal in Brasilien. Kannst du mal ganz kurz vielleicht den Hörerinnen und Hörern erklären, was du da genau gemacht hast und wie diese Jaguar-Geschichte auch mit der Paarung, wie sowas zustande kommt? Dann habe ich dazu eine Anschlussfrage. Die Paarung
interessiert dich, oder? Du bist wie Paarung. 16-jähriger
Junge. Wie das zustande kam.
Nein. Wie.
Nein. Genau. Also pass auf. Ich bin ja in dieser Fotografenszene so ein bisschen drin und meine Reiseteilnehmer, wirklich fast jeder hat gesagt, er war schon im Pantanal und das ist so wunderschön und ich habe gedacht, ich muss jetzt da auch mal hin, weil es ist tatsächlich in der, ja, wie gesagt, Naturfotografen-Szene ein ziemlicher Boom momentan. Und dann habe ich recherchiert, habe Freunde gefragt, die schon dort waren, Bekannte, habe im Internet geguckt, habe verschiedene Agenturen angeschrieben und ja, bin ich dort gelandet. Und dann ging es auch relativ zackig los über die Transpantanera. Es ist diese bekannte Straße, die da ins Pantanal reinführt. Das ist das größte Sumpfgebiet der Erde. Und von dort aus ging es dann mit einem Boot auf ein Hausboot. Und ja, da war ich dann 4 Nächte. Und von dort aus haben wir dann diese Safaris gemacht. Das war super cool, weil das Hausboot befindet sich direkt in dem Jaguar-Gebiet. Man hat auch morgens schon Tapire gesehen, die da über den Fluss geschwommen sind. Und ja, das ist, der Jaguar ist wieder so ein super schönes Beispiel, wie sehr der Tourismus doch für den Artenschutz auch beitragen kann. Ne? Als vor, warte mal, wann war das circa? Lass mich jetzt nicht lügen, aber ungefähr 1980, ne, da war der Jaguar, das war quasi noch Ungeziefer dort. Das hat halt die Kühe gerissen und wurde abgeknallt. Und dann hat man angefangen, dort Touren anzubieten. Und die Jaguare, die haben ähnlich wie in Afrika mit den Jeeps, haben die relativ schnell die Scheu verloren. Und deswegen hat sich das Pantanal zum Gebiet gemausert, wo du Jaguare ohne Scheu beobachten kannst und auch mit echt guten Chancen. Und ja, und dann fährst du da mit dem Boot lang morgens und schaust halt, ob du irgendwo am Flussufer einen Jaguar entdeckst. Und die haben da auch wirklich ein tolles System, ne? Also der Erste, der den Jaguar sieht, der hat dann quasi die Pole Position und dann wird der Anker geworfen und dann verständigt man sich mit Walkie-Talkies und die anderen kommen dann auch. Hat immer schönen Abstand und wenn der Jaguar quasi über den Fluss schwimmt, dann wird ihm auch schön Platz gemacht. Und inzwischen ist das Pantanal eins der Gebiete mit der größten Jaguar-Population. Die kennen die Jaguare inzwischen auch beim Namen. Und ja, also ein super, super schönes Beispiel, dass man quasi mit Tourismus den Jaguar schützen kann.
Du hattest auf deiner Instagram-Story, glaube ich, war das, als du sozusagen dahin gereist bist, ich habe das einfach mitverfolgt, weil ich finde diese Naturgeschichten einfach, also nicht zwingend prinzipiell interessant, ich find, wie du es machst, ganz gut, weil du auch so ein bisschen dahinter gucken lässt. Du bist halt kein Fernsehmoderator, der das Ganze so mystifiziert, sondern du erzählst halt auch und zeigst so ein bisschen hinter den Kulissen. Ja, zum Beispiel, ne? Was bei dir interessant ist, dass du mal so ein bisschen erzählst hinter den Kulissen, aber du hast halt auch erwähnt, alle reden davon, ich war noch nicht da. So dieses FOMO-Element, ne, wie du gesagt hast, Fear of Missing Out. Inwiefern spielt gerade bei Naturreisen dieses, das muss ich auch nochmal sehen, irgendwie eine Rolle, auch im Marketing? Das ist ja eigentlich, wäre ja ziemlich billiges Marketing, aber ist das eine Sache, die ihr irgendwie doch versucht, subtil anzusprechen? Das,
ich meine,
das kommt ja doch immer irgendwie mit durch, ne?
Ich meine, du hast natürlich in der Szene Orte, die, das sucht man halt, ne? Und es ist eine kleine Szene, aber das Pantanal ist dabei, Botswana ist dabei, Indien ist dabei, die Gorillas sind dabei. Aber es gibt noch viele andere coole Sachen. Aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich fange jetzt erst an mit meinen Touren. Ich möchte mir jetzt erst meine Stammkundschaft aufbauen. Und wenn ich die habe, dann können wir noch die coolen Sachen machen. Also die richtig coolen, ne? Wir hatten ja ursprünglich mal zusammengeschrieben wegen einem Projekt mit dem Giant Panda in China. Sowas würde mich super interessieren oder der Red Panda. Aber ich meine, es muss halt auch irgendwie Anhang finden, ne? solche Touren. Und manche Tiere ziehen halt einfach mehr und manche weniger. Ich war jetzt zum Beispiel, was mich wundert, also ich war dann nachher in Chile und habe die Pumas gesucht. Und ich wollte die selber finden, wollte mir erstmal einen Überblick über das Gebiet verschaffen, habe auch 4 Stück selber gefunden. Und die fand ich fast noch spannender als den Jaguar. Aber wenn du jetzt mal eine Umfrage machst, ob Puma oder Jaguar, dann wollen alle zum Jaguar, obwohl der Puma eigentlich noch eine, in meinen Augen, coolere Katze ist.
Woher aber kommt das? Also ich fände jetzt beides cool. Ich hätte gar keinen. Hat der Jaguar einen besseren Ruf? Oder
der Jaguar, Sven, der Jaguar, der hat Punkte und der Puma nicht.
Nein, der Jaguar hat Flecken, der Gepard hat Punkte.
Okay, na gut. Jetzt lacht der Sven, da freut er sich.
Ja. Schön mit Spezialisten zu reden.
Na gut.
Touché. Können wir alle noch was lernen?
Eigentor. Aber ganz kurz nochmal, du hast meine Frage eben nicht ganz beantwortet, weil,
ja,
also
ganz
ich
Politiker-Style.
komm ja auch aus dem Marketing und für mich, also wenn ich jetzt irgendwie Naturreisen vermarkten müsste, sollte, glaube ich, wäre dieses FOMO-Element wahnsinnig interessant, damit subtil zu spielen. Ne? Ist das was ihr macht? Also ist das etwas, mit dem Travel to Nature auch arbeitet, dieses, das musst du gesehen haben, aber ohne es zu sagen? Ne? Oder muss man das gar nicht bei diesen Reisen? Also ist das wirklich was man sich sparen kann?
Wie gesagt, es ist eine kleine Szene und im Grunde sprechen ja die Bilder auch für sich. Also wenn du jetzt ein Bild von, sagen wir mal, Schneeleopard oder so postest, ich meine, da musst du jetzt nicht noch dazu schreiben, don't miss the chance to see. Also weißt du, also ich meine, schwierige Frage. Tatsächlich.
Es geht ja ums Abhaken, ne? Es geht ja ums Abhaken, ne? So, das muss Abhaken. Ich noch machen, das muss ich noch machen, ja. Das muss ich noch
Ach
sehen.
Ach so, meinst du das? Ja, ja das, ja. Also gut, okay, ja, bei das Fotoreisen.
Fear of missing out, etwas nicht gesehen zu haben und sozusagen diese Bucketlist doch abzuhaken.
Das sagt, der hat jetzt alle Großkatzen gesehen, alle Tiere, er war überall, aber der Tiger, der fehlt ihm noch. So. Und dann habe ich ihm jetzt eine Tour organisiert, wo es zum Tiger gehen kann. Das ist auch Fotograf. Ne? Und klar, also am schönsten ist es, wenn du in ein Land gehst und gut, ich sag mal so, zum Beispiel Schneeleopard, der bringt dich auch in eine Region, die, da würdest du jetzt sonst nicht unbedingt hingehen, sondern ich weiß,
Sauerland?
In zwei Regionen, zum Beispiel, ja, im Sauerland. Tatsächlich vor ungefähr 30.000 Jahren haben auch noch, man vermutet, dass Schneeleoparden noch in Europa gelebt haben. Aber
ich war ein bisschen zu spät, Andi.
Ein bisschen zu spät. Aber
Deutsche Bahn
unter anderem war ich in Pakistan, in Nordpakistan, um den Schneeleopard zu suchen bei meiner ersten Tour. Und das war unglaublich, weil du siehst dann noch mal so viele andere Sachen. Da mit bloßen Händen Yaks gefangen, die halb wild waren und ja.
Ich erinnere mich.
Und das finde ich halt das Coole, ne? Umso besonderer und spezieller das Tier wird, umso cooler wird eigentlich die Tour, weil das dann einfach auch teilweise diesen Expeditionscharakter kriegt. Und wenn man dann mit offenen Augen durch die Welt geht, dann kann man richtig coole Erlebnisse generieren. Das stimmt schon. Das ist schon toll.
Was ist dein Lieblingstier? Also jetzt von den Großkatzen.
Der Schneeleopard.
Wirklich, von allen Tieren auf der Welt ist es.
Panthera unica, auf jeden Fall. Der Schneeleopard ist ein unglaubliches Tier. Weil man denkt ja. Ist er
schwer zu finden oder?
Er ist sehr schwer zu finden, ja. Also gut, ich meine, heutzutage.
Ja,
nein, im Schnee wäre er tatsächlich leicht zu finden, aber echt? Tatsächlich sind die Entschuldigung, Andi, tatsächlich sind die Berghänge im Himalaya oder Karakorum, wo auch immer er lebt, da hat es meistens gar keinen Schnee, sondern ne, das sind diese sandfarbenen Hänge und davor ist er einfach mega super gut getarnt. Und er ist ja auch nicht mit den Leoparden verwandt im engsten Sinn. Also der ist ja eine ganz eigene Gattung der Familie der Großkatzen und oder Art in der Familie der Großkatzen. Und ja, das macht den halt einfach so unglaublich besonders. Aber es gäbe natürlich noch zwei Tiere, die mir fehlen. Das ist einmal der Amur-Tiger und der Amur-Leopard. Die würde ich schon noch sehr, sehr gern sehen.
Ja. Wann denkst du, wann ist es soweit?
Du, also ich hatte tatsächlich auch mit Pakistan Bedenken. Ne? Das ist ja bei Reisen oft so, dass man vorher macht man sich unglaubliche Gedanken, also mit ganz vielen Zielen so. Und wenn man dann vor Ort ist, denkt man, hey, warum habe ich mir jetzt überhaupt Gedanken gemacht? Ich könnte mir tatsächlich jetzt mal vorstellen, dass es mit Russland ähnlich ist. Mhm. Dass man sich da mehr Gedanken drüber macht, als es am Ende ist. Also ich bin schon mit einer Agentur am Schreiben. Ich weiß nicht, ob ich es machen werde, wann ich es machen werde, aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass es ziemlich cool ist. Und die Agentur, ich habe es auch gefragt, war jetzt diesen Monat, oder nee, nicht diesen Monat, aber vor einiger Zeit ein Norweger da, ein Brite. Und ja, sowas finde ich halt schon spannend, ne? Wenn man da so in Ostsibirien unterwegs ist und ein bisschen mit der transsibirischen Eisenbahn fährt, zu Zeiten, wo andere Touristen da niemals hinfahren, fände ich schon, würde mich schon persönlich reizen.
Lustigerweise, Ostsibirien ist auch so ein Land, da will ich, oder eine Region, wo ich unbedingt nochmal hin will. Also, das will ich einmal in meinem Leben gesehen haben. Ja, also, diese Weite, das muss fantastisch sein.
Paul hat dich gerade ganz subtil geködert.
Gehen wir.
Ich bin so leicht so. Du hast da mehr Erfahrung. Mir war ja schon irgendwie unter freiem Himmel schlafen in Namibia fast ein Ticken zu viel.
Tatsächlich.
War nochmal irgendwie ein ganz anderes Gefühl.
Tatsächlich.
Wo war das?
In
Weimar haben wir es gemacht, ne?
Im Dings, wie heißt das, oben im Norden, wo die Wüstengiraffen, Wüstenelefanten sind.
Ein Palmwag da in der Gegend.
Nee. Irgendwas mit O?
Okinawa.
Genau. Nicht Okinawa, Okinawa.
Okay. Ich hab's auch vergessen.
In Namibia.
Nicht Okavango, sondern ich hab's vergessen. Im Norden.
Im Capri-Streifen?
Nein. Weder Okavango noch Caprivi-Streifen, sondern
Okavango.
Nein, Okavango ist nicht. Ja, da haben wir draußen geschlafen, genau, in einer Lodge. Und da haben wir noch jeder so eine Tröte ans Bett gestellt bekommen. Falls was ist, sollen wir diese Tröte, damit kann man alles verscheuchen.
Und habt ihr getrötet?
Ich hatte tatsächlich Lust, das Ding mal auszuprobieren. Aber wir kamen irgendwie super spät zurück und dann da einfach so mitten in der Nacht und die anderen Gäste der Lodge damit irgendwie aufzuwecken. Alle geraten in Panik, weil die denken, dass ich gerade irgendwie von einem Leoparden irgendwie angegriffen worden bin und da stehe ich da von mir.
Ja, es gibt, aber es ist witzig, es gibt einige Lodges mit diesen Tröten. Also ich erinnere mich auch in Indien, also das ist noch so ein bisschen, das war so eine Lodge im leichten Kolonialstil und die hatten auch noch so eine Tröte, wenn du irgendwie Hilfe oder Personal brauchst, dass du dann trötest. Aber sorry, da habe ich dann doch gedacht, nee, ich lasse es jetzt mal. Aber die Verlockung ist schon groß, zu tröten.
Aber meinst du, damit könntest du einen Tiger mit
in die Flucht schlagen, oder?
Also die gängigste Methode, einen Tiger in die Flucht zu schlagen, ist tatsächlich mit einem Stock auf den Boden oder an einen Baumstamm zu klopfen. Aber das nutzen wir, wenn dann überhaupt, wenn wir in Nepal unterwegs sind. Dort machen wir nämlich Tiger-Safaris zu Fuß. Das darfst du in Indien nicht. Nee.
Zu Fuß?
Oder nur bewaffnet. Ja, zu Fuß, genau. Also da war ich jetzt schon 5-mal. Und das ist so noch das Richtige. Das hat mich auch angefixt. Weil das ist nochmal so richtig... Ja, gut, die Tiger sind nicht gefährlich, ne? Das sind eher die also weniger, ne? Es sind eher die
Tiger gefährlich. Lügenpresse.
Ja, gut. Die
essen nur Pflanzen.
Nein, und Fisch. Tatsächlich, nein, womit am meisten Unfälle passieren, das sind die Panzernashörner dort und die Elefanten, ne? Aber
die gibt's ja auch noch, Tigern, sehr schön.
Ja, genau. Und die sind halt wirklich übel, ne? Wenn du da irgendwie durch hohes Gras läufst, man muss da schon ein bisschen aufpassen, dass man jetzt durch eine übersichtliche Landschaft läuft. Aber das macht halt noch richtig Spaß, ne? Da kannst du auf Bäume klettern, da kannst du lauschen, da kannst du ansitzen. Aber man braucht da halt dann wirklich die richtige Kundschaft für. Vielleicht, ja. Eine Kundin hat mal gesagt, wir sollten vielleicht vorher ein Sportabzeichen machen, damit die mitkommen. Ja, wenn du mal rennen musst oder so, ne? Kann ja auch mal passieren.
Verteilt ihr vorher auch Windeln, oder?
Ja, also mit Branding.
Ich könnte so
eine Tour, glaube ich, nach Hause nehmen, Andi, als Erinnerung.
Im Mowgli-Style.
Ja, also ich mache ja viel mit, aber ich glaube, diese Tour würde ich nicht mitmachen. Ne?
Das war mein Eindruck.
Foto konnte ich nicht machen, aber ich habe was anderes mitgebracht.
So ziemlich.
Oh je. Ja. Andi hat dich gerade nach deinem Lieblingstier gefragt und was dir noch fehlt. Ich will es mal anders machen. Gibt es eine Region, die du wirklich einfach liebst, wo du dich immer freust, hinzufahren? Und welche Region fehlt dir noch, wo du unbedingt hin willst? Also Ostsibirien sagtest du jetzt, ist es noch was anderes?
Was ich liebe und wo ich immer wieder wahnsinnig gern zurückkehre, das ist Botswana. Weil in meinen Augen werdet ihr strugglen, einen anderen Ort zu finden, wo man besser auf Safari gehen kann. Also diese geniale Mischung aus Galeriewäldern, großen Grasebenen, kleinen verschlungenen Wegchen, die sich an den Flüssen da entlang schlängeln. Das ist einfach gigantisch. Und was ich dort halt einfach liebe, ist, dass im Gegensatz zu Namibia und Südafrika, wo doch sehr viele Nationalparks stark gemanagt sind. Ne? Es gibt ja auch Nationalparks dort, da kannst du weiße Tiger angucken, Tiger Canyon. Aber in Botswana, da ist halt noch alles wild. Ne? Und am liebsten bin ich dort auch zelten, so quasi, ja, nachts im Zelt liegst und dann hörst du den Elefant direkt neben dir vorbeilaufen oder hast dann die Löwen, die du nachts brüllen hörst. Oft kommen Hyänen ins Camp. Das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß.
Und du hast keine
Angst. Wenn so ein Elefant durchs Camp läuft oder wir hatten ja auch einen Kollegen, der meinte, da kam dann halt irgendwie eine Löwenherde irgendwie nachts durch Camp und ich meine, der Stoff von so einem Zelt, der ist relativ dünn.
Ja, aber Löwen sind normalerweise, das ist nicht deren Art. Ne? Also erstmal sind wir Menschen, wir haben unsere Augen vorne, wir sind Raubtiere und das wissen Löwen auch. Also ein Löwe, ein gesunder Löwe würde uns nicht versuchen anzugreifen. Jetzt vielleicht ein altes Männchen und du hast das Zelt nicht richtig zu. Da würde ich meine Hand jetzt nicht für ins Feuer halten. Aber wenn du ein gutes Zelt hast und da passiert eigentlich nichts. Und das ist ja auch ganz interessant, eigentlich, wenn man so sagt. Eigentlich nicht. Und tatsächlich auch, und dann nochmal ganz kurz auf dieses Nepal-Geschichte, ne? Da kannst du ja mitten in der Core Zone, also in der Kernzone des Nationalparks wandern gehen, ne? Und da passiert am wenigsten, weil in der Core Zone, da leben die gesündesten Tiger. Die wissen, wie man Beute macht. Und die etwas schwächeren Tiger, die vertrieben werden, die vielleicht hungrig sind oder die Alten, die wandern ab dann in die Pufferzone und da passieren dann halt die Unfälle, vor allem mit den Einheimischen, die dann teilweise tagsüber reinkommen, um Pilze oder Holz zu sammeln. Um darauf zurückzukommen, Botswana finde ich mega, also wirklich gigantisch. Da habe ich auch nächstes Jahr wieder eine Tour, die war also nach kürzester Zeit ausgebucht. Da wird es auch 2027 wieder eine Tour geben. Was mich jetzt noch reizen würde, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen dekadent an, aber einmal Kaiserpinguine in der Antarktis. Das wäre schon nochmal so ein Ding. Und ansonsten lasse ich mich gern treiben. Einfach Orte angucken, von denen ich nichts weiß. Warum nicht das? Warum nicht mal nach Guam fliegen?
Okay, ja.
Oder einfach Länder, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Usbekistan.
Ja, ja. Wunderschön. Traumhaft schön.
Ja, ja, ist das ja. Hier gerade Zwinker, Zwinker. Also. Ja, ja. Ich muss ja tatsächlich sagen, ich habe ja schon mal in diversen Reinkarnationen dem Stoll-Imperium verschiedene Reisen angeboten.
Na, hast du auch versprochen, dass es in Usbekistan einen Tiger gibt oder
Elefanten oder sonst irgendwas? Wildpferde hattest du doch versprochen.
Du kannst den Stolz nichts vormachen. Ich habe gesagt, in Usbekistan, da laufen Tiger, Löwen, Leoparden,
Mutzgeier,
Kaiserpinguine, habe ich gehört. Genau, das ist der einzige Ort, wo man die Schmutzgeier und die Kaiserpinguine zusammen beobachtet.
Einem Ort.
In einem Gehege.
Ich bin dabei, ja, ja. Ja, aber ist doch oft so, dass solche Länder sind doch meistens cooler als da, wo jeder hinrennt, oder?
Das stimmt, das stimmt. Aber welche Geschichte war das, von der du eben erzählt hast, die du hast eben eine Geschichte angedeutet.
Geschichte angedeutet? Botswana zelten, Menschen aufgefressen in Nepal, vor Nashörnern weggerannt.
Ich habe den Faden verloren. Sorry. Sorry. Man soll nicht so viel lachen im Podcast.
Deswegen hören wir auf. Sie jetzt wissen
es alle. Das schneidet sich mal nicht, Andi. Ja. Sven tauscht mich gegen Joe Biden aus. Das war gemein, ne?
Naja. Ja. So schaut's aus. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt geht's für mich dann in 5 Tagen geht's für mich nach Hause, wieder nach Frankfurt. Und ja, da musste ich mir mal überlegen, wo es dann als nächstes hingeht.
Die Story, die du angedeutet hast, fällt mir jetzt wieder ein. Das war deine Weltreise, wo du wirklich tatsächlich ohne Vorplanung und das ist so ein Traum, das ist nochmal ein Traum von mir, ohne Plan um die Welt zu reisen. Immer gerade mal gucken, wo fliege ich morgen hin? Und das war eine coole Story.
Das war mega. Und tatsächlich, also pass auf, seitdem ich Flugbegleiter bin, war das mein größter Traum, weil wir können ja ziemlich sehr, sehr günstig für Reisen und Fliegen. Ne? Und mein größter Traum ist einfach mal Handgepäck, zack, fertig. Ja. Und dann zum Flughafen gehen, Flug buchen oder noch fragen, wo gibt's freie Plätze, vorzugsweise in der Business Class, und dann einfach drauf losfliegen. Und das war tatsächlich einer der coolsten Touren, die ich gemacht habe. Und das werde ich definitiv wieder machen, weil das bringt einen wirklich sehr, sehr viel weiter. Das finde ich auch interessant, weil man macht sich ja oft vorher so viele Gedanken mit, oh Gott, wie komme ich dann ins Hotel und dies und das. Aber es hat mir gelehrt, am Ende, es geht immer irgendwie weiter und es gibt immer einen Weg, wenn man irgendwo ankommt, egal welches Land. Klar, man sollte vorher schauen, aber das habe ich immer gefragt, wie es denn mit dem Visa aussieht. Aber das war schon super und mir hat da tatsächlich auch wahnsinnig viel ChatGPT geholfen. Also ich hatte dann so mein System. Ich habe gefragt, wo habt ihr freie Sitze? Da habe ich mir den Flug gebucht und meistens saß ich dann 2 Stunden später im Flieger, wo auch immer hin. Und dann habe ich mir entweder im Flieger oder vor Ort am Flughafen noch schnell ein Hotel gebucht, ein erstes für eine Nacht. über Booking, habe mir dann noch schnell eine eSIM gekauft, gibt es ja verschiedenste Anbieter, und nach der Landung sofort ins WLAN rein und dann eSIM aktiviert und dann tatsächlich erstmal ChatGPT gefragt, wie man mit öffentlichen Verkehrsmitteln da und dahin kommt, und es hat fast immer ausnahmslos richtig gut funktioniert.
Nice. Komisch, der Paul hat jetzt gar nicht Reisebüro in den letzten Sätzen erwähnt, dass er in ein Reisebüro gegangen ist und sich
ja,
da
was ja.
Warum macht das denn vielleicht die auch heute alles so?
Das kann man jetzt auch selbst
mit
machen.
KI. Unglaublich.
Na, ja, du, also es wird sich schon sehr, sehr viel ändern, weil du einfach mit Booking.com, du hast halt eine gewisse Sicherheit,
ja, ja.
Die hast du. Du hast mit KI schon auch eine gewisse Inspiration, auch mit Instagram. Aber deswegen fokussiere ich mich auf meine Naturreisen, weil niemals wird ChatGPT dir sagen können, jetzt gibt es in der Saison da und da die Tiger, es gibt jetzt gerade dort den Schneeleopard. ChatGPT wird dir niemals sagen können, der und der Naturguide sind die besten oder der Bootsfahrer. Und deswegen spezialisiere ich mich einfach extrem momentan auf Naturreisen und will da einfach dann quasi auch einer der führenden Person sein, die sowas organisieren kann, weil da musst du einfach vor Ort sein. Das kannst du niemals. Und wie gesagt, du musst deine Nische finden im Tourismus.
Wie lange warst du auf dieser Weltreise unterwegs?
15 Tage. 15 Tage und insgesamt war ich 2 Tage an Bord von Flugzeugen. Aber das war ganz cool, weil ich würde Weltreisen immer nur in die westliche Richtung, in die östliche Richtung empfehlen, weil das sind meistens Nachtflüge. Das heißt, du hast dann den ganzen Tag vor Ort, gehst abends zum Flugzeug oder zum Flughafen, dann checkst du ein, hast dann quasi deinen Nachtflug, da kannst du dann schlafen, kannst essen, sparst dir dein Hotel und landest dann morgens und hast dann wieder den ganzen Tag. Und deswegen, ich war quasi 15 Tage unterwegs und hatte am Ende auch 15 volle Tage, die ich dann vor Ort war. Und es war dann am Ende ein bisschen wirr, weil ich bin dann in Rarotonga hängen geblieben. Ich hatte da ursprünglich nur eine Nacht geplant. Auf den Cookinseln.
Das war mit der Zeitzone, ne? wo du sozusagen.
Das war halt wieder komplett typisch. Ne? Da habe ich mir schnell einen Flug gebucht und dann, ich muss es nochmal auf die Reihe kriegen, der Flug war am 15. Da habe ich gedacht, ja, ich fliege heute Abend los, dann buche ich mir doch mein Hotel für den 12. Ja, nix da. Wir sind abends am 11. losgeflogen und sind morgens am 11. gelandet. Und dann stand ich da erstmal ohne Hotel. Und da war ich so, was ist das? Datums kennst du nie gehört. Das war einfach wirklich, ich habe sowas noch nie erlebt. Ne? Du wirst da in Französisch-Polynesien, die Leute sind einfach unglaublich lieb. Und du kommst aus dem Flughafen raus und dir sagt eine fremde Person, willkommen zu Hause, wo musst du hin, kann ich dir helfen? Ah ja, ich fahre dich dahin. Also es ist unglaublich gewesen. Und ja, dann konnte ich da tatsächlich einen Tag früher einchecken, das war jetzt kein Stress. Nur mit meinem Rückflug habe ich dann halt auch gemerkt, dass der wäre am 12. gewesen, aber der 12. wäre dann ja eigentlich wieder 2 Tage später, naja, egal. Sei es drum, ich habe dann einen anderen Flug gebucht, den am 12. und der war dann gecancelt wegen Wetter und dann war ich am Ende 4 Tage auf Rarotonga gefangen. Was allerdings jetzt auch nicht so schlimm war.
Nee, das sah nicht so schlecht aus. Dabei kriege ich das noch so, du hast in Finnland angefangen, dann Japan, dann warst du in Australien.
Und von Australien bin ich nach Rarotonga, Rarotonga dann nach Neuseeland und von Neuseeland dann mit dem 4th-längsten Nonstop-Flug nach New York und von New York, wo endet man eine gute Weltreise? Natürlich in Brüssel. So, und dann in Brüssel und von Brüssel ging es dann zurück nach Basel.
Ja, Traum, ne? Also irgendwie die Freiheit haben zu sagen, ich mache jetzt mal 2-3 Wochen und guck, wo mich hinführt.
War
ne?
was ganz anderes.
Ja, ja, genau.
Also ich kann's nur empfehlen.
Ja. Sollte jeder mal machen.
Ja. Naja.
Ja. War wirklich, also ich gucke mir deine Sachen sehr gerne an. Ich kann das auch nur allen Hörern und Hörern empfehlen, du kannst gleich deine Kanäle mal bewerben. Kann das nur empfehlen, auf deine Kanäle zu gehen und anzugucken. Viele Sachen, da sage ich mir so, ja, das ist schön, das gucke ich mir bei dir an, damit ich selbst nicht machen muss, weil ich jetzt nicht irgendwie durchs Gras mit Tigern laufen möchte. Aber diese Reise, da habe ich echt Neid gehabt. Da habe ich echt gedacht, boah, das würde ich wirklich. Also dieses Freiheitskonzept und nicht zu wissen, wo ich morgen übermorgen bin. Ne? Ich stelle mir das gerade vor, mit Sven zusammen zu machen.
Das wär ein mega Podcast. Das macht ihr, wenn ihr aufhört, macht ihr das. Und aus jedem Ort macht ihr dann eine Podcast-Folge.
Wir haben schon eine Reise vor. Wir wollen schon was machen.
Wir planen gerade was.
Ja,
15 Tage. Darf man schon fragen, wo es hingeht?
Wir wissen es nicht. Nein.
Wir haben eine Vorstellung, aber es gibt noch nichts Konkretes.
Wir können eine Sache verraten. So viel können wir verraten, Sven. Es geht nicht ins Sauerland.
Nee, schwierig.
Schade.
Ich glaube, das wird nichts.
Die Welt wird enttäuscht.
Dann könnt ihr eure Cocktailschirmchen schon mal einpacken, ja?
Wobei das ein geiler Name für die Podcast-Folge wäre. zwei Schmutzgeier im Sauerland.
It ended at in Sauerland.
Genau. Jetzt wird's schmutzig.
Ja. Auf dem Rathausplatz von Brilon.
Paul, wir haben sehr viel gelacht bei dieser Folge, wirklich. Es hat ich fand es sehr unterhaltsam. Ich finde es wahnsinnig spannend, was du machst.
Sehr.
Es ist wahnsinnig spannend, sich mit dir zu unterhalten. Man wird auch ein bisschen neidisch, ne? Weil da sind ja Sachen dabei, davon träume ich, das machen zu können. Nicht alles, wie Andi auch schon sagte, aber so ganz viele Sachen wirklich will ich machen, bin ich sofort mit dabei oder wenn mir es angeboten wird, wäre ich sofort mit dabei. Also ja, sehr, sehr schöner Podcast, sehr schöne Folge. Wünsche dir alles Gute für die Zukunft auf jeden Fall, dass du deine Träume noch verwirklichen kannst.
Bewerb doch nochmal deinen Insta-Kanal. Der sollte wirklich explodieren.
Ach ja, genau.
Ne?
Paul's Wilderness heißt das.
Paul's Wilderness.
Klein und zusammengeschrieben.
Und auf diesem Wege, glaube ich, bevor wir sozusagen in den Podcast Sonnenuntergang reiten nächstes Jahr, Sven, müssen wir auf jeden Fall, um das Familienimperium Stoll einmal komplett abgebildet zu haben, deine Schwester und ihren Freund einmal einladen und uns erzählen lassen, was die so unternehmerisch jetzt auf dem Fahrer- und Beifahrersitz oder umgekehrt, was die da so fabrizieren. Ja. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Also,
die beiden haben auf jeden Fall spannendere Details.
Ja. Hier schon mal die Einladung, wir werden uns dann melden. Paul, vielen Dank. Ich bin Fan. Danke fürs
Zuhören. Ich Leben. Auch. Von euch. Gut, mach's
und
gut.
Und bis bald mal wieder. Alles Gute noch für deine Argentinien-Tour.
Ja, danke.
Bis dann. Ciao.
Ciao. Tschüss.